Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die AfD in Brandenburg will Asylsuchende von Vereinen und Veranstaltungen ausschließen. Jetzt haben Brandenburger Kulturinstitutionen darauf reagiert. Gleich dazu ein Gespräch mit Christoph Martin Vogtherr von der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten. Dann reden wir über die Shortlist des Deutschen Buchpreises und über eine Konferenz in Hamburg, die die Möglichkeiten von Klimaschutz im Kulturbereich vorstellt und diskutiert. In Berlin, im bayerischen Viertel in Schöneberg, gibt es ein Denkmal, das an die Ausgrenzung und Entrechtung von Berliner Juden erinnert. Auf ungefähr 80 Schildern wird im städtischen Raum an Laternenpfählen dokumentiert, wie Nazi-Gesetze und Verordnungen jüdisches Leben systematisch einschränkten. An die Geschichten, die dieses Denkmal erzählt, erinnert nun ein Vorstoß der AfD in Brandenburg Ende August. In einem Entschließungsantrag wollte die Partei nämlich im Parlament Asylbewerbern, Asylberechtigten und ukrainischen Kriegsflüchtlingen verbieten, öffentliche Veranstaltungen zu betreten. Die Brandenburger Abgeordneten haben den Antrag mehrheitlich abgelehnt. Jetzt haben Vertreter aus Kultur und Wissenschaft in Brandenburg eine Stellungnahme zu diesem Vorgang veröffentlicht. Unter den Unterzeichnern die Filmuniversität Babelsberg, die Brandenburgischen Museen- und Gedenkstättenverbände und die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Und der Generaldirektor dieser Stiftung, Christoph Martin Vogtherr, ist nun am Telefon. Herr Vogtherr, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die AfD hat den Antrag am 28. August im Landtag gestellt. Warum gab es damals keine lautstarken Proteste? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Es war noch in den letzten Tagen der Sommerpause, das war, glaube ich, auch durchaus bewusst gewählt. Und die Reaktion des Parlaments war damals sehr, sehr eindeutig. Es hat dann für uns etwas gebraucht, glaube ich, bis wir uns wieder organisiert hatten und klar dazu äußern konnten und wollten. Wir haben uns dazu abgestimmt und wir denken, dass es gerade jetzt im Kontext mit der anstehenden Landtagswahl in Brandenburg wichtig ist, dass wir eindeutig Stellung beziehen, dass diese Form der Ausgrenzung und der Einschränkung von Grundrechten absolut nicht möglich und gegen unsere demokratischen Regeln ist.
Also das Thema war zwar parlamentarisch geklärt, aber für Sie als Kulturinstitution natürlich noch nicht.
Absolut nicht, denn diese Vorstellungen, die greifen ja die Grundsätze unserer Arbeit an. Wir sind ja Kultureinrichtungen, die für die existierende Gesellschaft arbeiten, das heißt für eine diverse und übrigens auch eine Einwanderungsgesellschaft. Und es ist auch unsere Aufgabe, diese Verschiedenheit zu unterstützen und die individuellen Rechte aller Menschen, die in diesem Land leben, zu unterstützen und diese Menschen zu Wort kommen zu lassen.
War denn dieser Antrag nur ein Beispiel für das insgesamt veränderte Klima, Herr Vogtherr?
Ja, das denke ich, das erleben wir ja alle zurzeit. Es gibt mehr Angriffe, es gibt mehr unsachliche Argumentationen. Es gibt auch ein Wegrutschen von Minderheiten oder Menschen, die als Minderheiten wahrgenommen werden, aus der öffentlichen Wahrnehmung, aus den öffentlichen Bildern. Das kann man ja zum Beispiel auch bei den Wahlplakaten der Landtagswahl in Brandenburg sehen, dass dort sehr viel weniger sozusagen Diversität sichtbar wird, als das in früheren Jahren der Fall war.
Sie sind Direktor der Preußischen Schlösser und Gärten in Brandenburg. Wurde denn über das Thema auch in Ihrem Haus diskutiert?
Das Thema ist tatsächlich bei uns immer wieder wichtig und wird immer wieder diskutiert. Wir sind ja im engen Austausch mit vielen anderen Kultureinrichtungen, Museen, Denkmalpflegeeinrichtungen. Und wir sind da vernetzt und diskutieren das auch gemeinsam, denn wir erleben jetzt in Thüringen und in Sachsen, wie die Gefahr näher rückt, dass wir da in unseren Aufgaben, in unseren Methoden und auch in unserer Sprache eingeschränkt werden und stehen da in einem sehr intensiven Austausch und diskutieren auch die Erfahrungen der Kollegen und Kolleginnen.
Wie könnte denn so eine Einschränkung aussehen?
Naja, das kann ganz sacht durchgehen, dadurch, dass Vorschriften gemacht werden, ob nun eine Einrichtung gendert oder nicht oder in welcher Form. Und in diesem Fall ging es ja auch darum zu verbieten, dass Regenbogenfahnen benutzt werden und dass Diversität unterstützt wird. Und da sind wir ja dann schon im Kernbereich dessen, was kulturelle Einrichtungen leisten sollen.
Also das hätte ganz konkrete Auswirkungen.
Das hätte auf jeden Fall ganz konkrete Auswirkungen auch auf unser Programm. Das hätte Auswirkungen darauf, wie wir uns aufstellen. Unsere Aufgabe ist es ja, ein Diskussionsort zu sein. In unserem Fall, in dem auch deutsche und europäische Geschichte verhandelt wird, in dem sie erforscht und sachlich dargestellt wird, zur Diskussion gestellt wird. Und wenn da plötzlich Menschen davon ausgeschlossen werden von dieser Diskussion, geht das an die Grundfesten dessen, was wir tun.
Am Sonntag wird in Brandenburg gewählt und Sie haben es auch eigentlich ja schon angedeutet, Herr Vogtherr. Die Stellungnahme wurde bewusst jetzt genau von Ihnen und Ihren KollegInnen platziert, um zu zeigen, wie wichtig ja solche Vielfalt, Diversität auch in den kulturellen Institutionen ist.
Das ist richtig. Wir müssen unbedingt unsere Position beziehen und halten. Denn es geht um Grundrechte, es geht um Grundlagen der Demokratie. Die sind nicht innerhalb eines Wahlkampfes verhandelbar.
Glauben Sie, dass durch diese Stellungnahme Ihnen auch irgendein Wind entgegenweht?
Das werden wir jetzt sehen. Ich glaube, im Moment ist es eine Situation, wo man immer Reaktionen darauf bekommt, wenn man Stellung bezieht. Viele dieser Reaktionen sind aber auch positiv und darauf hoffe ich auch in diesem Fall.
Also auch das, die Ermutigung, immer Stellung zu beziehen, ganz klar und ganz eindeutig, ohne Wenn und Aber.
Ja, wir müssen das tun. Also wir waren zum Beispiel jetzt beim CSD, dem Christopher Street Day in Rheinsberg präsent, weil es darum geht, dass auch an den Orten, an denen wir aktiv sind, wir zeigen, ja, wir stehen auf der Seite der Vielfalt, wir stehen auf der Seite des individuellen Ausdrucks und der individuellen Möglichkeit zu unterschiedlichen Leben. Das ist entscheidend.
Brandenburgische Kulturinstitutionen haben auf einen AfD-Antrag im Brandenburgischen Landtag reagiert und sich für gesellschaftliche Pluralität ausgesprochen und für die Rechte auch von Schutzsuchenden. Christoph Martin Vogter war das, der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Ich danke Ihnen, Herr Vogter. Guten Abend.
Vielen Dank.
Mit 25.000 Euro ist der Deutsche Buchpreis dotiert. Verliehen wird er immer zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse im Oktober. In diesem Jahr wird das am 14. Oktober sein. Heute nun wurden die Namen der Autorinnen und Autoren bekannt gegeben, die zur engsten Wahl gehören. Die Jury hat aus 20 Titeln 6 ausgewählt und diese Shortlist vorgestellt. Und Carsten Hug wird uns nun diese Auswahl erläutern. Herr Hug, schönen guten Abend.
Hallo.
Ich möchte kurz aus der Begründung der Jury zitieren. Für die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2024 haben wir Romane ausgewählt, die auf neue Weise Licht und Dunkel unserer jüngeren Geschichte erkunden, die auch erzählerisch Grenzen überwinden und dabei große literarische Abenteuer sind. Das hat die Jury-Sprecherin Natascha Freundl gesagt. Sind das wirklich alles literarische Abenteuer?
Das kann man, glaube ich, so sagen. Da ist die Selbstbeschreibung der Jury-Sprecherin für die Entscheidung sicherlich passend und treffend. Es sind Bücher, die tatsächlich auf die Geschichte gehen, die zurückgehen in die Geschichte. Ronja Othmann, die recherchiert den Mord an den Jesiden. Sie begibt sich zurück an die Schauplätze. Sie spricht mit Betroffenen. Es sind Protokolle, Reisereportage, hafte Elemente auch in diesem Buch. Oder eben Clemens Meyer, der einen noch größeren Bogen in die Vergangenheit schlägt, um etwas über unsere Gegenwart zu erzählen. Der geht zurück in die Zeit des Zweiten Weltkrieges nach Jugoslawien, in die Jugoslawienkriege dann der 90er Jahre und untersucht das Wesen der Gewalt und wie man darüber schreiben kann und was das mit den Menschen macht. Und das betrifft uns heute natürlich auch. Dann gibt es Iris Wolf noch zum Beispiel, die eine Geschichte, eigentlich eine sehr zarte Liebesgeschichte erzählt, wobei ihre beiden Protagonisten aus Rumänien kommen und erleben den Umbruch der Diktatur in ein freiheitliches System und die auf ganz unterschiedliche Art und Weise dann damit umgehen und auch so uns in die Gegenwart führen, aber spüren lassen, dass eben die Welt eine andere ist und dass es nicht selbstverständlich ist, dass man sich in ihr zurechtfindet.
Also schon drei starke Setzungen, so wie Sie es beschreiben, Herr Hug. Vier Autorinnen, zwei Autoren, eine erwartbare oder war das eine eher mutige Auswahl?
Naja, die Longlist hat doch schon eine Richtung gewiesen. Das waren auch starke Titel auf der Longlist, erzählerisch starke Titel. Ästhetisch noch ein bisschen diverser, also da sind jetzt die 6 Titel, die auf der Shortlist stehen, liegen da etwas dichter beieinander, wobei ich sagen würde, Maren Kames mit ihrer Hasenprosa ist das erste Prosabuch eigentlich einer Lyrikerin. Das ist ästhetisch interessant. Martina Hefter, die eine eingeführte Autorin ist, aber die auch etwas versucht ästhetisch, was nicht so alltäglich ist. Sie erzählt die vermeintliche Liebesgeschichte einer Frau, die ihren kranken Mann pflegt und dann aber über das Internet Kontakt über Instagram aufnimmt mit einem Mann aus Nigeria, der ihr Liebe vorgaukelt oder nicht. Also auch da geht es darum, was ist jetzt Realität, was ist angenommene Realität. Auch das drückt sich im Schreiben aus, also was ein anderes ist als zum Beispiel eine sehr klar eindeutig erzählte Geschichte.
Sind denn auch experimentelle Texte dabei? Sie haben die Ästhetik jetzt schon so ein bisschen umrissen, aber ich meine so experimentellere Sachen, wo man richtig was zu knacken hat?
Na, zu knacken hat man natürlich was am Clemens Meyer, weil das ist über 1000 Seiten lang. Und er springt immer hin und her. Also das ist auch keine chronologische, geradlinige Erzählung. Das kennt man. Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht ästhetisch, dass da irgendwas richtig rausknallt oder man sagt, oh Gott, das habe ich, sowas habe ich noch nie gelesen. Da sind diese Autoren einfach auch bewegen sich in den Spuren der Traditionen, der erzählerischen, die wir kennen seit der Moderne.
Herr Huck, jetzt haben Sie es eher beschrieben. Jetzt wollen wir es doch ein bisschen bewerten auch. Oder so, sollten Sie es ein bisschen bewerten? Sind Sie einverstanden mit dieser Liste?
Ja, ich bin mit dieser Liste einverstanden. Es ist ein schönes Angebot für Leser. Ich hoffe, dass eben auch nicht nur der Preisträger oder die Preisträgerin jetzt in Zukunft im Rampenlicht steht, sondern es sind alles Texte, mit denen man weiterkommt, mit denen man etwas erfährt über das Erzählen und was die Literatur heutzutage für Möglichkeiten hat, Gegenwart und Wirklichkeit wahrzunehmen, zu spiegeln, Vergangenheit eng zu führen mit unserer Gegenwart. Also von mir aus habe ich da keinerlei Kritik an dieser Shortlist.
Vielleicht noch ein bisschen Kaffeesatzleserei, Herr Huck. Haben Sie einen Favoriten? Ja, wer könnte diesmal gewinnen?
Ja, ich würde sagen, das ist wirklich offen. Chancen haben alle, was das Literarische angeht, was die Qualität angeht, glaube ich schon, dass man das so sehen kann. Vielleicht dann doch Clemens Meyer, obwohl er so umfangreich ist, obwohl er sich vielleicht nicht so gut an den Mann bringen lässt, weil ne, der Griff zum schmalen Buch ist, glaube ich, schneller getan als zum dicken. Aber ich will mal sagen, das ist schon ein Mammutwerk und ein besonderes, was es in der Form so in der letzten Zeit eigentlich nicht gegeben hat. Peter Weiß fällt mir da ein, die Ästhetik des Widerstandes, das ist auch ein dicker Brocken, aber es liegt schon etliche Jahrzehnte zurück. Also die Jury selber sagt, das ist die wichtigste Auszeichnung der deutschsprachigen Literatur jetzt, der Buchpreis in Frankfurt. Wenn es um Literatur geht, ja, würde ich sagen, Clemens Meyer.
Die Shortlist für den Deutschen Buchpreis, Carsten Huck, vielen Dank.
Gerne.
Im Januar 2025 sollte es endlich soweit sein und die neue Filmförderung stehen. Durch diese Förderung sollte Deutschland wieder wettbewerbsfähiger werden. Der Hintergrund: Viele Hollywood-Produktionen werden in Prag, Paris oder Budapest gedreht, weil die Produzenten in diesen Ländern ordentlich Steuern sparen können. Nach dem ersten Entwurf aus dem Bundeskulturministerium hagelte es viel Kritik. Die Produzenten waren zufrieden, die Kinos weniger und die Verleiher überhaupt nicht. Heute nun fand auf der Filmkunstmesse Leipzig ein politisches Panel zur Reform der Filmförderung statt, mit der Frage: Welchen Wert geben wir Film, Kino und ZuschauerInnen? Jörg Taschmann ist in Leipzig, er ist zugeschaltet. Hallo, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Claudia Roth hatte ja ursprünglich einen großen Wurf vor. Wie geht es denn nun mit dem Kino und der Kinoförderung überhaupt weiter?
Man muss ganz klar sagen, dass Deutschland zurzeit international einfach nicht wettbewerbsfähig ist, wenn es um den Kinoexport geht. Das merkt man ja auch schon, dass bei den großen A-Festivals eigentlich nie deutsche Filme laufen. Sie sind auch nicht ambitioniert genug, erhalten zu wenig Förderung und auch ausländische Produktionen gehen dann lieber ins Ausland. Und im Vorjahr wurden in Deutschland, wenn man jetzt alle Filmfördertöpfe zusammenzählt, von Bund und Ländern vielleicht etwas über 500 Millionen Euro gezahlt. Klingt erstmal nach einer riesigen Summe. Von dem Geld kann man noch nicht mal dreimal Oppenheimer drehen. In Frankreich beispielsweise sind es schon mal 747 Millionen allein für das CNC, das Centre National du Cinéma. Da kommen dann noch geringfügig andere Länderförderungen hinzu. Also die Franzosen geben schon mal 250 Millionen mehr aus. Und was sich in Deutschland ändern muss, das erklärt Björn Böning, der Geschäftsführer der Produktionsallianz.
Ja, wir haben zwei Probleme. Das erste ist, dass die Förderung ungefähr halb so gut ausgestattet ist wie in anderen europäischen Ländern, und zwar um uns herum. Insofern müssen wir wieder auf europäisches Niveau kommen. Und zweitens haben andere Länder eine Investitionsverpflichtung für die Streamer eingeführt, dass Teil ihres Umsatzes im Land investiert werden müssen. Auch das haben wir nicht in Deutschland. Also fließen die Gelder der Streamer nach Frankreich, nach Spanien, nach Italien. Und das wollen wir umkehren.
Sagt also Björn Böning, der Geschäftsführer der Produktionsallianz. Herr Taschmann, was will denn das neue Gesetz nun besser machen?
Na, es will zum Beispiel große Hollywood-Produktionen auch nach Deutschland holen. Der letzte Alien Romulus beispielsweise wurde in Budapest gedreht, weil eben amerikanische Produzenten in Osteuropa, in Tschechien oder in Polen, in Ungarn 35-40% Steuern sparen können, wenn sie dort drehen. Und so ein ganz einfaches Steueranreizmodell gab es in Deutschland bisher nicht. Das soll nun geändert werden. Man soll also 30% bekommen. Heißt, wenn ich, sagen wir mal, 100 Millionen ausgebe als Hollywood-Produktion, kriege ich schon mal 30 wieder zurück. Also das lohnt sich dann, aber davon soll natürlich auch der deutsche Film profitieren. Das heißt, die Budgets sollen höher werden, dadurch soll eine höhere Qualität erreicht werden und die Streamingdienste in Deutschland sollen nun endlich auch eine Investitionsabgabe zahlen.
Ich hatte es gesagt, beim ersten Entwurf hagelt es vor allem Kritik von den Kinos und den Verleihern. Wie haben die sich denn heute jetzt in Leipzig geäußert?
Also die Vertreterin der Verleiher, der AG Verleih, die war immer noch sehr kritisch, weil beispielsweise die Verleiher von diesem Steueranreizmodell regelrecht ausgeschlossen werden. Sämtliche Diskussionen, wie man sie daran partizipieren lassen könnte, wurden als das ist zu kompliziert abgeschmettert. Und es gab da im Vorfeld einfach viel größere Versprechen. Und paradoxerweise lohnt es sich für einen deutschen Verleiher eher, einen europäischen Film, eine Koproduktion zu verleihen, weil dafür gibt es Fördergelder aus Brüssel, die höher sind als für einen deutschen Film aus Deutschland. Und Christian Breuer von der AG Kino Gilde äußert sich im Namen der Kinobetreiber schon etwas optimistischer, weist aber auch auf ein Grundproblem hin.
Von Anfang an sagen immer alle, das Kino ist wichtig, wir brauchen das im Land, wir brauchen das vielfältige Kino. Und dann war es dieses Mal, wie so oft, es geht dann doch nur um die Filmfinanzierung. Das ist eine wichtige Frage, dass Deutschland ein wettbewerbsfähiger Produktionsstandort ist, aber wir wollen, dass die Filme gesehen sind. Und tatsächlich ist jetzt mit der kulturellen Kinoförderung wird ein neuer Weg beschritten, der stärker anreizorientiert vielfältige Programme ermöglichen soll. Vor allem, und das ist auch jetzt noch die offene Frage, das haben wir heute gesehen, brauchen wir eine starke Investitionsförderung. Das Geld der FFA reicht da nicht.
Christian Breuer von der AG Kino Gilde. Was wünschen sich denn die Kinos und die Verleiher jetzt zusätzlich?
Na, es gab in Deutschland ab 2017 das sogenannte Zukunftsprogramm Kino. Das ermöglichte vor allem kleineren Landkinos, aber überhaupt kleineren Kinos zu investieren in neue Technik. Und wer nicht investiert, der stirbt langsam, sagte Christian Breuer heute auf diesem Panel. Und diesem Zukunftsprogramm Kino waren einmal 40 Millionen Euro. Im vorigen Jahr waren das nur noch 15 Millionen. Und zurzeit steht es völlig auf der Kippe, ob das überhaupt fortgesetzt wird.
Das Gesetz ist ja beim Thema Steueranreiz auch im Bundesrat zustimmungspflichtig. Wie sicher ist denn überhaupt, dass die Länder da auch zustimmen werden?
Da gibt es durchaus Diskussionen, gerade wegen dieser 30% Steueranreize und dem Konflikt mit den regionalen Filmförderungen. Wir dürfen ja nicht vergessen, die meisten Bundesländer, die fördern ja Regionalfilme. Wenn man in der Region dreht, bekommt man eben auch Anreize, dort zu drehen. Nicht alle 16 Bundesländer waren in ersten Konsultationen überzeugt von diesem Modell. Und man weiß beispielsweise auch gar nicht, was jetzt die Regierungsbildung in Thüringen oder Sachsen bedeutet, welche Haltung zur Filmförderung zum Beispiel der BSW hat. Also wenn es um das öffentlich-rechtliche Fernsehen geht, dann haben sich ja BSW-Politiker schon dahingehend geäußert, dass sich die Ukraine-Berichterstattung ändern müsse. Man weiß nicht, was ihnen dann beim Film einfällt. Mhm. Und man weiß auch nicht, was Sparwut macht in den Ländern. Da sind ja dann oft doch auch wieder die Kulturschaffenden, die Leidtragenden. Und da besteht schon eine gewisse Befürchtung, dass dieses Gesetz wieder verwässert werden könnte, wie schon so viele andere Gesetze der Ampelregierung. Allerdings war man grundsätzlich optimistisch, dass die Länder dem zustimmen werden. Aber das müssen sie auch erst einmal tun.
Die Filmförderung, auch ein Thema bei der Filmkunstmesse in Leipzig heute. Jörg Taschmann aus Leipzig, Dankeschön.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der 30-jährige deutsche Regisseur Jens Kevin Georg ist unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. Der Absolvent der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam bekommt den Preis für seinen Kurzfilm Kruste. In diesem Jahr waren fast 2700 Beiträge eingegangen. 12 davon wurden nun ausgezeichnet. Die Preise in insgesamt 4 Kategorien werden am 14. Oktober in London verliehen. Und nun weitere Meldungen von Viktoria Eglau.
Der Filmregisseur Wim Wenders hat am Abend in Paris den großen deutsch-französischen Medienpreis 2024 erhalten. Die Generaldirektorin von Radio France und Gastgeberin der Preisverleihung, Sibylle Weil, würdigte Wenders als einen unentbehrlichen Regisseur. Sein vielfältiges Werk sei untrennbar mit Frankreich und Deutschland verbunden und habe dazu beigetragen, die Umrisse eines europäischen Blicks auf die Welt zu formen. Außerdem wurde der Deutsch-Französische Journalistenpreis in insgesamt 5 Kategorien verliehen. Die Bevollmächtigte für die deutsch-französischen Kulturbeziehungen, die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, sagte, nicht nur die europäische Ordnung, auch die Pressefreiheit seien in Gefahr. Umso wichtiger sei es, für beides eine grenzüberschreitende Bühne zu schaffen und sie gemeinschaftlich zu schützen. Es war bekannt, dass der französische Renaissance-Dichter Joachim du Bellay in der Pariser Kathedrale Notre-Dame begraben ist. Aber wo genau, das wusste man nicht. Bei Ausgrabungen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau von Notre-Dame ist jetzt Du Bellay's wahrscheinliche Grabstätte entdeckt worden. Französische Archäologen erklärten heute, es seien zwei Bleisarkophage an der Vierung des Querschiffs gefunden worden. Einer der beiden wurde als der Sarg des Kanonikers Antoine de la Porte identifiziert. Die Identität der zweiten Person war zunächst rätselhaft. Die Archäologen fanden dann aber heraus, dass es sich bei ihr unter anderem wegen der Verformung des Hüftknochens um Joachim du Bellay handeln könnte. Der Dichter sei ein hervorragender Reiter gewesen. Der Mitbegründer der Pléiade, einer Gruppe von Dichtern, aber auch einer literarischen Bewegung in Frankreich, starb in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar 1560 im Alter von 37 Jahren im Kreuzgang von Notre-Dame. Digitale Nachbildungen verstorbener Schauspieler und Schauspielerinnen kommen in Filmproduktionen immer häufiger vor. Eine Klage gegen den Disney-Konzern könnte für diese künstliche Wiederbelebung womöglich einen Präzedenzfall schaffen. Das ist die Einschätzung des Magazins Rolling Stone. Anlass ist ein Rechtsstreit um den Star-Wars-Charakter Grand Moff Tarkin. Den Schurken verkörperte im ersten Film 1977 der Schauspieler Peter Cushing. 40 Jahre später wurde er in Rogue One, a Star Wars Story, digital wiederbelebt. Ein mit Peter Cushing befreundeter Produzent klagt nun gegen Disney und gibt an, der Schauspieler hätte der posthumen Vervielfältigung seines Bildnisses nicht zugestimmt. Er argumentiert außerdem, um das digitale Double aufbereiten zu dürfen, hätte Disney zu wenig Geld bezahlt, nämlich 33.000 Euro.
Klimaschutz im Kulturbereich, das ist ein weites Feld. Wir haben darüber auch hier in Fazit schon häufiger gesprochen, über grüne Museen, über einen CO2-Rechner, mit dessen Hilfe Kulturinstitutionen einfach und vergleichbar ihre Daten erheben und Entwicklungen nachvollziehen können. Auch über Emissionen von Theaterbesucherinnen und Besuchern auf dem Weg zum Theater oder wieder nach Hause. Wir alle wissen, wie dringend das Problem ist, wie drastisch die Entscheidungen sein müssen, die vor uns liegen, ohne Wenn und Aber. In Hamburg, im Museum für Kunst und Gewerbe, findet gerade eine zweitägige Konferenz statt. Der Titel ist mit Ausrufezeichen versehen. Kultur wirkt nachhaltig. Veranstaltet von der Initiative Culture for Climate. Annette Baumast ist Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Sie arbeitet auch für Organisationen, überwiegend aus dem Kultur- und Bildungssektor, an der Schnittstelle zwischen Kultur und Nachhaltigkeit. Und sie ist jetzt am Telefon. Frau Baumast, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ein einleitendes Panel heute hat die Frage gestellt, kann Kunst Klima? Sie haben an dem Panel teilgenommen. Ich möchte die Frage etwas konkreter stellen. Was können denn KünstlerInnen zum Klimaschutz beitragen?
Das ist natürlich eine ganz große Bandbreite, ob ich in einer kleinen Institution unterwegs bin, in einer großen Institution, ob ich das eher inhaltlich sehe, weil Kunst und Kultur beschäftigen sich ja schon sehr, sehr lange inhaltlich mit dem Thema, oder ob ich das beziehe auf den Teil hinter den Kulissen. Also ob ich mir eben genau überlege, Sie haben die Themen schon angesprochen, Mobilität beispielsweise, Energieverbrauch, eine Klimabilanz zu erstellen, aber daraus dann eben auch wirklich Handlungen abzuleiten und zu gucken, wo sind denn die großen Stellschrauben, das ist ja die Idee von so einer Klimabilanz, wo sind die großen Stellschrauben, an denen wir arbeiten können und ist mir das im Rahmen meiner Institution tatsächlich auch möglich?
Also das sind immer ganz konkrete Menschen natürlich, die an diesen Stellschrauben drehen können.
Absolut, genau. Und da hilft es auch tatsächlich, sich zu vernetzen und gemeinsam am Thema zu arbeiten. Das ist einfach unglaublich wichtig, dass da nicht ein Mensch allein auf weiter Flur versucht, das auch in einer Institution umzusetzen, sondern es ist einfach ein gemeinschaftliches Thema.
Stichpunkt Vernetzung. Seit der großen Nachhaltigkeitsinitiative der Bundeskulturstiftung ist im deutschen Kulturbereich ja einiges passiert. Ging es denn heute auch oder geht es bei dieser Tagung auch um bisherige Erfolge?
Also es werden positive Beispiele vorgestellt, Entwicklungen, die im Rahmen der Initiative Culture for Climate auch entstanden sind, können präsentiert werden. Von daher würde ich das schon durchaus so bezeichnen, dass Erfolge gefeiert werden. Und ich finde das auch ganz wichtig. Also wir sind natürlich noch nicht an irgendeinem Endpunkt angelangt, was das Thema Nachhaltigkeit oder Klimaschutz angeht. Aber so zwischendurch muss man auch manchmal so ein bisschen zurückgucken und sagen, sich selber auf die Schulter klopfen oder gegenseitig, das und das haben wir bis hierhin schon erreicht.
Haben Sie da vielleicht, Frau Baumast, ein, zwei Beispiele?
Ach, es gibt ganz viele verschiedene Beispiele. Also es findet ja noch eine Preisverleihung statt, wo eben Initiativen gekürt werden, die sich besonders auszeichnen in dem Thema. Aber es fängt an wirklich von kleinen Theatern beispielsweise, die ihre erste Klimabilanz gemacht haben und überlegt haben, wo können wir was ändern? Und das kann manchmal eben, oder es ist sehr häufig, der Bereich der Mobilität und da dann verschiedene Angebote zu machen. Es fängt an von, gibt es überhaupt für unser Publikum die Möglichkeit, ein Fahrrad bei uns abzustellen? Und wenn nein, können wir da was bewirken und so auch die Möglichkeiten dann durchzugehen? Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, so Einzelne in so einem kurzen Gespräch, so Einzelne hervorzuheben. Da tut man dann anderen wiederum unrecht, die auch schon einiges umgesetzt haben.
In welchen Sektoren oder in welchen Bereichen, in welchen Institutionen sehen Sie denn den größten Handlungsbedarf? Und es ist natürlich auch wichtig, wenn man so eine Tagung macht, dass man sich nicht im Klein-Klein verliert, sondern dass man da wirklich ja versucht anzusetzen, wo man am meisten bewirken kann.
Absolut. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Themen und unterschiedliche Fragestellungen. Also ich denke, sicherlich sind größere Institutionen eher auch nicht nur in der Lage, erstmal festzustellen, was sie machen können, sondern tatsächlich auch in die Umsetzung zu gehen als wirklich ganz, ganz kleine Häuser, kleine Institutionen. Und ich denke, die Themenfelder sind natürlich ganz, ganz breit. Also wenn wir gehen von Museen, da spielt dann beispielsweise der Leihverkehr eine Rolle. Das hat man in anderen Kultursparten dann eher weniger. Da gibt es dann andere Schwerpunkte, beispielsweise Bühnenbildbau oder Ausstellungsbau, wo dann einfach die Themen ganz unterschiedlich sind. Und dann ist die Frage, auf was wir uns beziehen, um sie zu vergleichen. Wollen wir das in CO2-Emissionen ausdrücken? Wollen wir das in anderen Maßeinheiten ausdrücken? Wollen wir das thematisch ausdrücken? Und von daher ist das schon eine große Bandbreite. Aber mein Fazit wäre eigentlich schon, dass alle nicht nur was tun können, sondern auch was tun sollten.
Ist es denn sinnvoll, wenn auch Kulturinstitutionen ja zu bestimmten Stichtagen Ziele fixieren?
Absolut. Also wenn ich mir keine Ziele selber setze als Institution oder vielleicht auch als Kulturschaffende, kann ich ja gar nicht gucken, wie weit ich schon gekommen bin. Also dann ist das vielleicht ein Weg, aber ich habe gar keinen Orientierungspunkt. Und wenn ich mir ein konkretes Ziel setze, kann ich mir auch überlegen, welche Maßnahmen ich umsetzen muss, um das Ziel zu erreichen. Und kann dann vielleicht in der Rückschau auch sagen, Ziel nicht erreicht aus diesen und diesen Gründen oder aber vielleicht sogar war ein falsches Ziel, da konnten wir gar nichts tun und das dann aber verbessern und neue Ziele setzen.
Es ist natürlich spannend dann zu fragen, wer diese Ziele oder dieses Erreichen der Ziele ja überwacht, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu streng ausgedrückt, das bewertet. Geht das mit Selbstverpflichtung oder muss man da vielleicht auch regulatorisch eingreifen?
Also ich sag mal, Regulatorik passiert ja schon auch in verschiedenen Bereichen, die auch Kulturinstitutionen mit verpflichten. Wir haben so ein bisschen ja, ich sag mal in Anführungszeichen, den positiven Effekt, dass wir uns anschauen können, was eigentlich in der Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten passiert ist, die sich ja schon viel früher mit dem Thema Klimaschutz mal mehr, mal weniger gut beschäftigt hat und da vielleicht auch nicht unbedingt dann in die gleichen Fallen zu laufen. Aber da haben wir festgestellt, dass Selbstverpflichtung sicherlich hilft, um vor allem Bewusstsein zu schaffen, aber an manchen Stellen einfach nicht ausreicht, weil dann doch Ausweichbewegungen stattfinden. Also eher die Frage, oh, wie komme ich jetzt um das rum? Ja. Als zu überlegen, das nehme ich mir jetzt vor, ich sehe das als Chance. Oder aber wirklich in einem ersten Schritt zu sagen, wenn ich vielleicht noch nicht vom Gesetz her verpflichtet bin, das wirklich auch als ein Anfang zu sehen von der Selbstverpflichtung aus. Und ich kann vielleicht auch noch mitsteuern. Also vielleicht habe ich die Chance, wenn ich vorne mit dabei bin, das Umfeld auch noch zu gestalten. Und das ist natürlich immer besser, als wenn ich irgendwie erfüllend hinterherlaufen muss.
Gibt es denn bei diesem zweitägigen Kongress auch Konfrontationen, Konflikte vielleicht, die ausdiskutiert werden? Oder ist das eher, wir werfen alles in einen Topf und erzählen uns gegenseitig, was wir alles Tolles tun?
Na, ich will hoffen, dass auch kontroverse Diskussionen stattfinden, weil das Umfeld ja auch einfach sehr kontrovers ist im Moment und dass sich das auch in der Konferenz widerspiegelt, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wichtig, nicht nur Nabelschau zu betreiben, sondern auch wirklich offen zu sein und da auch in Austausch zu gehen und aufzuzeigen, was vielleicht eben auch nicht funktioniert, warum es nicht funktioniert und idealerweise dann gemeinsam an der Lösung zu arbeiten.
Was meinen Sie denn, Frau Baumers, mit kontroversem Umfeld?
Kunst und Kultur hat momentan, glaube ich, keinen einfachen Stand. Also das Thema Klimaschutz ermüdet auch so ein bisschen. Und das hilft natürlich nicht, wenn man das in der eigenen Institution voranbringen möchte.
Kultur wirkt nachhaltig. Die Tagung der Initiative Culture for Climate im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Annette Baumast war das, Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Frau Baumast, danke für das Gespräch.
Sehr gerne, ich danke Ihnen.
Sitcoms sind ein Serienformat, das man vor allem aus den USA kennt. Klassiker wie Seinfeld oder Friends. Diese Serien haben auch heute noch viele Fans, was typisch ist für diese Serien. Sie haben ein festes Ensemble und spielen immer am gleichen Ort, meist in den Wohnungen der Figuren. Und sie erzählen kurze Episoden aus deren Alltag. Jetzt gibt es zwei neue Sitcoms, die all das auch haben, die aber nicht aus den USA sind. Mom nämlich, das ist eine britische Produktion, und Jugend, diese Serie kommt aus Deutschland. Und es stellt sich die Frage, können die da mithalten mit den Vorbildern aus der neuen Welt? Simone Schlosser mit ihren Serientipps.
Da heißt es immer, Hollywood mag keine älteren Frauen. Und dann gewinnen bei den Emmys gleich zwei von ihnen. Jean Smart für die Serie Hex und Lisa Colon-Sayers für The Bear. Und auch wenn ihre Rollen sehr unterschiedlich sind, die eine spielt eine stinkreiche Comedian, die andere eine Köchin in einem Schnellimbiss. Was sie miteinander verbindet, sie sind zwei mittelalte Frauen, die nochmal etwas wagen. Figuren also, die man gerne noch häufiger sehen würde. Und genau da kommt die Serie Mom ins Spiel. Eine britische Sitcom mit dem Biss von Hex und dem Herz von The Bear, bei der man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll und in vielen Folgen beides tut. Was in diesem Fall tatsächlich etwas Gutes ist.
Danke, dass du da
bist. Nein, nicht doch. Ich mag Beerdigungen.
Die Serie lebt von ihrer Hauptfigur Cathy, die gespielt wird von Leslie Manville. In The Crown ist sie die Schwester der Queen. Hier spielt sie Cathy, Ende 50 und seit kurzem Witwe. Jede Folge spielt in einem anderen Monat, aber das Setting ist immer das gleiche. Ein kleines Reihenhaus in England, in dem sich die Familie trifft. Eine schrecklich nette Familie. Angeblich wollen sie alle Cathy bei ihrer Trauer begleiten, aber in Wahrheit ist sie diejenige, die die anderen begleitet. Denn sie sind, bis auf eine Ausnahme, taktlose Idioten. Aber mit Herz.
Kann ich dir was zu trinken anbieten?
Nein, danke, Cathy. Da muss ich nur wieder pipi. Aber ich mag Kaffee.
Ist lecker, oder?
Ja, ist bitter.
Und das ist das Besondere an Mom. Diese Mischung aus Fremdscham und Herzenswärme, ohne dass es jemals zynisch oder kitschig wird. Und ohne dass sonderlich viel passiert. Hier geht es vor allem darum, wie Cathy in ihr neues Leben findet. Wer ihr dabei wirklich hilft, ist Michael, ein alter Freund der Familie und die einzige Figur, die Cathy nicht als Mutter wahrnimmt, sondern derart aufrichtig in sie verliebt ist, dass man selbst, geschweige denn Cathy, es kaum glauben mag.
Wieso sind Sie hier?
Ich wollte nur mal vorbeischauen.
Soll ich ihr das so sagen, oder?
Nein, das ist nicht nötig.
Cathy! Es ist Michael! Er schaut nur mal vorbei! Am Valentinstag!
Es ist eine Serie wie aus einer anderen Zeit. Und in gewisser Weise ist sie das auch. Denn in Großbritannien liefen die drei Staffeln bereits vor Corona. Dadurch fehlt eine gewisse Dringlichkeit. Andererseits könnte der Zeitpunkt kaum besser sein. Denn am Ende geht es in Mom auch darum, wie wir das Gute ineinander erkennen, ohne uns dabei selbst zu verlieren. Wie viel Seinfeld, Friends und How I Met Your Mother passt in eine Serie? Das ist der erste Gedanke, der einem kommt, wenn man Jugend schaut. Es ist kompliziert. Eine Serie, die genauso aussieht wie die drei anderen zusammen, nur dass die Figuren Smartphones haben und die Serie in Berlin spielt. Wobei man von der Stadt nicht viel sieht, weil sie sich entweder zu Hause treffen oder in einem Café. Das allerdings aussieht wie ein amerikanisches Diner. Vier Singles zwischen 20 und 30, ohne festen Job, aber mit Lehrereltern in der Provinz, die notfalls einspringen.
Ich habe diesen neuen Trick, um aus Dates rauszukommen. Und zwar wartest du, bis der Mann länger als drei Sätze am Stück redet und dann sagst du einfach ganz laut, wow, Mansplaining ohne mich. Und gehst einfach.
Wow.
Und das ist Feminismus.
Nee, ist einfach nur praktisch.
Was die Serie ausmacht, ist nicht, was passiert. Das kennt man aus diversen anderen Berlin-Serien oder schlicht aus dem täglichen Social-Media-Feed. Es geht um Wohnungssuche und Daten, Mansplaining, das Patriarchat und Feminismus. Interessant ist vor allem, wie es erzählt wird. Nämlich, wie man es aus einer Sitcom kennt. Mit kurzen Szenen und schnellen Dialogen und diesem leicht übertriebenen Schauspiel, das vor allem Thomas Schubert perfekt beherrscht.
Ich brauche dringend schwarze Freundinnen.
Oh my God, you're gonna go down on TikTok.
Ich weiß natürlich, dass der Grund, warum ihr alle weiß seid, Rassismus ist. Aber nicht Tim-Rassismus, sondern Deutschland-Rassismus.
Das einzige Manko von Jugend, das ist kompliziert, mal abgesehen von dem Titel, die Serie sieht nicht nur aus wie ein Best-of amerikanischer Sitcoms, sie ist auch genauso weiß. Was in diesem Fall doppelt auffällt, weil die alten Serien schon seit Jahren genau dafür kritisiert werden und weil die meisten Produktionen inzwischen viel weiter sind. Immerhin, die Serie weiß um ihr eigenes Whitewashing und macht es selbstreferenziell zum Thema. Ein bisschen einfach macht sie sich damit dennoch, denn es sind eben doch nicht mehr die 90er, erst recht nicht in einer Stadt wie Berlin.
Zwei Serientipps waren das von und mit Simone Schlosser. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, und nun kommen wir zum Blick in die Feuilletons, heute von Gregor Sander.
Zum 20. Mal wurde nun aus der langen Liste eine kurze, und der Berliner Tagesspiegel hat ganz nüchtern durchgezählt. 4 Autorinnen und 2 Autoren sind in diesem Jahr in der finalen Auswahl für den Deutschen Buchpreis. Nominiert sind Martina Hefter, Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Maren Kames, Hasenprosa, Clemens Meyer mit dem Roman Die Projektoren, Ronja Othmann mit 74, Markus Thielemanns Von Norden rollt ein Donner sowie Iris Wolf mit Lichtungen. Bei der Premiere 2005 war das Verhältnis Frau-Mann übrigens noch umgekehrt. Arno Geiger, Thomas Lehr, Daniel Kehlmann und Gerd Loschütz standen damals Gila Lustiger und Friederike Mayröcker gegenüber. Für 2024 behauptet nun die Taz, diese Liste hoppelt, schwebt, fließt und spukt und bezieht sich dabei etwas kryptisch auf den Inhalt der Romane, um am Ende sehr streberhaft festzustellen, außer Thielemanns Roman wurden alle Bücher bereits in der Taz besprochen, und zwar allesamt sehr positiv. Tja, ist das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, fragen wir uns, wenn sich alle so einig sind? In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung treffen wir auf einen wütenden Tom Kraushaar. Der ist verlegerischer Geschäftsführer des Klett-Cotta Verlages und hätte allen Grund zur Freude, denn sein Haus steht gleich mit 2 Büchern auf der Shortlist. Doch Kraushaar poltert eher allgemein. Die Buchbranche hat allen Grund, selbstbewusst zu sein. Warum treten wir nicht so auf? Man könnte auch sagen, dem Klett-Cotta Verleger geht das Gejammer seiner Branche auf die Nerven. Oder wie er es formuliert? Masochistisch ausgewertete Studien über den Rückgang von Buchkäuferzahlen werden genüsslich in der Welt verbreitet. Jede dahergelaufene Smartphone-Anwendung gilt noch schneller als letzter Sargnagel des Mediums Buch, als sie wieder im digitalen Nirvana verschwinden kann. Es gilt als ausgemachte Sache, dass mit Netflix die große Erzählkunst endgültig von den Buchseiten auf den Flatscreen migriert ist. Das sei aber alles ausgemachter Quatsch, stellt Kraushaar fest und ruft sein Gewerbe zu mehr stolz geschwellter Brust auf. Kein einziges Medium ist derart souverän durch die digitale Revolution geschlendert. Vor dem Hintergrund dieses epochalen Wandels muss man die weitgehend stabilen Umsatzzahlen der Buchbranche als Ausweis von Stabilität auf hohem Niveau werten. Im Gegensatz dazu würden Verlage in Afrika gerne überhaupt erstmal in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können. Dekolonisiert das Verlegen, fordert Ulrike Baureitel im Tagesspiegel und erklärt das so. Der UNESCO zufolge beherrschen 200 Millionen Menschen, insbesondere in Ost- und Westafrika, Kiswahili. Aber noch immer schreiben Autorinnen und Autoren lieber auf Englisch oder Französisch. Doch selbst wenn sie Kiswahili nutzen, ist es für sie vorteilhafter, zuerst in Europa oder in den USA zu erscheinen, sodass einheimische Verlage die Rechte mühsam zurückkaufen müssen. Die Tagesspiegel-Autorin hat auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin unter anderem dem aus Tansania stammenden Verleger Mkuki Mgoya zugehört, der allerdings auch zu bedenken gab, dass selbst bei verlegten Büchern der Vertrieb zum Problem werden kann. Die letzte Meile, sagt auch Mgoya, die Schwierigkeit, das Buch ins Dorf zu kriegen, ist eine Herausforderung. Es brauche viel Fantasie, um Erlöse zu generieren in einer Smartphone-Gesellschaft, die meint, alles umsonst zu bekommen. Wir hier freuen uns selbstverständlich über jedes Buch, das seine Leserin und seinen Leser erreicht. Und selbst für die, die mit Literatur gar nichts anfangen können, haben wir nach einigen Blättern eine Buchempfehlung in der Süddeutschen Zeitung gefunden. Unter Druck. Was wir aus der Psychologie des Elfmeterschießens fürs Leben lernen können. Aber kann man denn vom verschossenen Elfer in der Glotze etwas fürs Leben lernen? Der norwegische Sportpsychologe Geir Jordet meint, unbedingt.
Der Blick in die Feuilletons war das von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.